Dr. Bernadette Klapper ist eine wahrhafte Visionärin, Aktivistin für die Themen Gesundheit und Pflege und Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe. Die gelernte Krankenschwester und studierte Soziologin hat in der ambulanten und stationären Pflege in Deutschland und Frankreich gearbeitet, bevor sie in Bielefeld am Institut für Pflegewissenschaften promovierte. Für die Robert-Bosch-Stiftung hat Bernadette Klapper den Schwerpunkt Leben im Alter aufgebaut und kürzlich die Initiative Neustart ins Leben gerufen, die Reformen im Gesundheitswesen fordert. Im Podcast erzählt sie, welche Reformen sie für notwendig hält, um eine bessere und gerechtere Versorgung sicherzustellen, wie ihre Vision für die Pflege in 2030 aussieht, wie wichtig Usability dafür ist und welche Rolle Datengenossenschaften dabei spielen können. Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Inside Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter www.handelsblatt.com/insidedigitalhealth. Den Link und weitere Informationen findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Ja, hallo, liebe Bernadette. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist hier bei Visionäre der Gesundheit. Bernadette Klapper, wer sie nicht kennt, sie ist eine wahrhafte Visionärin, kann man sagen. Du bist eigentlich ausgebildete Krankenschwester, hast dann studiert, promoviert und dich auf Pflegethemen fokussiert. Und bist mittlerweile eigentlich Aktivistin in ganz vielen Rollen unterwegs. Und dazu kommen wir gleich. Wir kommen auch zu deiner Vision fürs Gesundheitswesen, zu deiner Initiative Neustart. Darüber wollen wir heute sprechen. Und ich würde dich gerne als erstes bitten, dich vielleicht einmal kurz vorzustellen und auch deinen ja wirklich spannenden Weg mal zu erzählen, wie du ins Gesundheitswesen überhaupt gekommen bist, Bernadette.
Ja, erstmal vielen Dank, Inga. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein bei dir. Es ist schon spannend, sich mal darüber Gedanken zu machen, auch mal so frei sprechen zu können, über Visionen vielleicht, da kommen wir sicherlich noch hin. Ja, wie du gesagt hast, ich habe tatsächlich begonnen mit einer Krankenpflegeausbildung und habe dann auch noch einige wenige Jahre in dem Beruf gearbeitet, bis mich dann gejuckt hat, eigentlich auch noch mehr zu erleben. Ich habe dann angefangen zu studieren, Soziologie, das fand ich wahnsinnig spannend in meiner Ausbildung, die wir hatten, und habe dann in Hamburg und in Bordeaux in Frankreich studiert. Das war spannend. Und natürlich auch dahin schon auch in der Pflege gearbeitet. Man muss sich auch das Studium verdienen. Ich bin dann ein wenig in Frankreich hängen geblieben aus familiären Gründen. Bin aber zurückgekommen, habe mein Studium fertig gemacht, bin dann wieder nach Frankreich mit der kleinen Tochter. Ja, und dann war das da erstmal so, dass mit Soziologie nichts war und ich dort wieder in die Pflege gegangen bin. Das war jetzt dann erstmal sonderbar. Aber so im Nachhinein war das natürlich eine super Erfahrung. Vor allen Dingen, weil ich auch dort noch ganz viele verschiedene Bereiche kennengelernt habe. Die Langzeitpflege, die Viszeralchirurgie und alles Mögliche. Also ne, das Mädchen für alles war die Neue aus Deutschland. Ja, und das habe ich dann nochmal 2 Jahre gemacht. Und dann bin ich aber zurückgegangen nach Deutschland und habe dann nochmal in die ambulante Pflege reingeschnuppert und habe dann eine Stelle bekommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Pflegewissenschaft in Bielefeld. Habe dann wirklich von außen reingeguckt nochmal ins System, in die Krankenhäuser. Und sag ich mal, als das Forschungsprojekt zu Ende gegangen war und die Promotion in der Tasche, habe ich mir dann neue Horizonte gesucht, immer neugierig, und bin nach Stuttgart gekommen zur Robert-Bosch-Stiftung, um den Förderschwerpunkt Leben im Alter aufzubauen. Das habe ich auch ein paar Jahre gemacht. Dann nochmal ein Abstecher ins Bosch-Unternehmen, nochmal eine andere Facette von Gesundheit aus Unternehmensperspektive, in die Telemedizin reingeschaut, habe ich wahnsinnig viel gelernt, auch nochmal über US-System oder UK, wie die also auch Gesundheitsversorgung machen, und bin dann nochmal wieder zurück in die Stiftung, den Bereich Gesundheit leiten können, einige Jahre. Und ja, Gesundheit wird dann Herzensanliegen, und habe da einige große Projekte angestoßen. Und das letzte große war dann halt die Neustart-Initiative. Und jetzt aktuell, sozusagen nach Abschluss der Initiative, wieder ein neuer Horizont, fast ein bisschen back to the roots, nochmal zurück zur Pflege und so richtig als Aktivistin auch dafür, als Geschäftsführerin im Bundesverband.
Ja, ja, Wahnsinn. Ich finde das so interessant, weil ich ganz oft ja visionäre Gäste hier habe, mit denen ich spreche. Und was immer ja, was immer beeindruckt ist, wenn jemand wirklich mal auch das System verlassen hat in Deutschland und was anderes gesehen hat, was du hier hast und auch total praktisch. Also in Frankreich wirklich sozusagen an der Front des Gesundheitssystems, also in der Praxis. Ja, wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, du hast wirklich viele Ideen dafür, auch aus dieser langjährigen Praxis, aus all diesen verschiedenen Perspektiven, die du ja einnehmen konntest, was sich im Gesundheitswesen verändern muss, und hast mit der medizinisch-wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft auch aus dieser Initiative Neustart einen dicken Wälzer rausgebracht, wo das im Prinzip alles drinsteht. Ich habe mich neulich da mal rein vertieft und bin da irgendwie 3 Stunden drin hängen geblieben, weil es wirklich alle Themen aufgreift, die mir auch so oft im Kopf rumschwören. Wie kam es denn zu dieser Initiative? Und ja, was ist so in Kürze, was sind eure Forderungen gewesen mit diesem Neustartprojekt? Vielleicht steigen wir da mal ein.
Also wie kam es dazu? War in der Tat so die Beobachtung oder auch das, was wir gespürt haben in den einzelnen Projekten, die wir als Stiftung angestiftet hatten, dass man sich selbst für kleinere Veränderungen wahnsinnig verkämpfen muss, lange Jahre kämpfen muss, damit dann wirklich was um die Ecke beikommt. Und dann die Frage, wir hatten gerade auch angestoßen, ein relativ großes Projekt, also zur Einführung der Primärversorgungszentren, der sogenannten PORT-Zentren. Das läuft auch noch. Ich glaube, das ist auch auf gutem Weg. Aber auch da war dann ziemlich schnell deutlich, da braucht es viele Veränderungen im System. Das geht nicht einfach so aus dem Projekt heraus, sondern da muss man richtig Reformmut entwickeln, wenn man sowas haben will. Und dann haben wir gedacht, da braucht es eigentlich, das kriegt man aus dem Projekt heraus nicht gestaltet. Wir müssen sozusagen Reformmut machen. Und so ist es zu der Neustart-Initiative gekommen. Und dann aber muss ich wirklich dazu sagen, mit dem Hintergedanken auch noch, mit der jetzt so vordergründig auch vielleicht ein bisschen in der Einleitung auftaucht. Aber wenn wir das nicht schaffen, war so auch der Gedanke, wenn wir, sage ich mal, nicht auch in der friedlichen Gesellschaft schaffen, Mut zu haben für tiefgreifende Reformen. Wir frustrieren ja die Bevölkerung, die denkt, es geht nichts weiter und es wird nicht das Richtige gemacht. Egal auf welcher Seite man steht, denkt man sich, das kann es ja nicht sein, und da entsteht Demokratieverdruss. Ne? Und das war, sage ich mal, auch aus dem Kontext der Robert-Bosch-Stiftung, die ja auch durchaus noch für andere Themen steht als für Gesundheit, war das durchaus ein Anliegen. Ne? So ist es zustande gekommen.
Ja, ich finde das, du sagst jetzt, es scheint so, als würde sich nichts verändern. Ich glaube, das Fundamentale bei dieser Initiative ist ja, dass ihr wirklich sagt, es braucht einen Neustart im Gesundheitswesen. Also wir haben so ein total gremiengetriebenes Gesundheitswesen in Deutschland mit sehr vielen Akteuren. Und deswegen versickert eigentlich alles. Und man kann nicht in Anführungsstrichen so durchregieren. Also man kann eine Reform nicht durchregieren, sondern muss eigentlich ist darauf angewiesen, dass mit einer Reform auch eine Verhaltensänderung und ein kultureller Wandel bei allen Akteuren dann stattfindet. Und das ist etwas, was es total schwierig macht. Und so wie ich dich verstanden habe, sagt ihr ja, wir brauchen dringend große Reformen. Wir brauchen auch eine Reform der Gesetzesgrundlage. Das ist das SGB V für das Gesundheitswesen. Also für die, die es nicht kennen, das ist so die gesetzliche Grundlage. Und da bedarf es einer wirklich grundlegenden Reform. Das ist ja mit euer Fazit gewesen. Vielleicht magst du das mal kurz umreißen. Was muss reformiert werden? Und mit welchem, ja, wie kann man das Gesundheitswesen dadurch verbessern?
Ja. Vielleicht also nochmal ein bisschen ausgeholt dazu. Das Kernstück der Neustart-Initiative ist ja am Ende die Neustart-Zukunftsagenda. Spannend war auch dabei nochmal, wenn man rekapituliert, wo wir eigentlich stehen, was wir gesagt haben. Wir müssen jetzt den dritten großen Schritt für eigentlich unser Gesundheitssystem tun. Weil der erste Schritt Ende 19. Jahrhundert war eine Sozialversicherung, also eine Armutsversicherung und nicht gerade Gesundheit. Dann kam die Hochzeit der modernen Medizin. Dann haben wir ein gutes medizinisches System bekommen. Dann haben wir gelernt, dass eigentlich Prävention, Gesundheitsförderung ja eigentlich wesentlich sind. Das haben wir aber nie mehr so richtig ins System eingebaut. Mhm. Ne, da war es eigentlich schon zu komplex, um das noch abzubilden. Trotz aller Evidenz, die wir jetzt dazu haben. Aber den Schritt müssen wir jetzt eigentlich machen. Das war alles, was wir haben, was wir jetzt wissen, von der modernen Medizin über wirklich gute Pflege, über Gesundheitsförderung, Prävention in ein neues Bild bauen, ja. Und die Idee war dann wirklich bei den Menschen anzufangen vor Ort, gerade vor dem Hintergrund der vielen chronischen Erkrankungen, die wir zu bewältigen haben. Da muss man bei den Leuten vor Ort gehen und dann sozusagen das neu aufbauen und ihnen das bieten, was sie eigentlich brauchen vor Ort. Dann kam man zu dem Gedanken, das braucht, kann eigentlich nur passieren in solchen Primärversorgungszentren, weil, sage ich mal, der Hausarzt mit dem, was wir eigentlich uns wünschen, überfordert ist. Das ist viel zu viel. Dafür studiert man, glaube ich, auch nicht Medizin für all die Aufgaben, die dann anfallen. Und dann braucht es eigentlich tatsächlich die Möglichkeit, gut im multiprofessionellen Team zu arbeiten. Wirklich auch eine weiterentwickelte Pflege, die das mitleisten kann. Ja, und das sind zum Beispiel Sachen, die deckt das SGB V in der Form nicht ab, indem es zum Beispiel, wen es zum Leistungserbringer definiert, wer abrechnen darf und dergleichen mehr. Also das sind diese kleinen Hürden, die aber riesig sind, wenn man es dann umsetzen will. Oder auch so Sachen, die eigentlich ursprünglich mal gut gemeint sind, in dem Zusammenhang, wenn man sagt, wir wollen nicht Korruption fördern. Aber sage ich mal, für ein multiprofessionelles Team, was gesamthaft versorgt, wenn ich dann meinen Patienten alleine lassen muss mit, such dir selber deinen Physiotherapeuten, weil ich keinen Wettbewerb oder kein Marketing für bestimmte treiben darf, dann kommt das so an die Grenzen. Ne? Das sind also diese ganzen kleinen Sand, das heißt, ist ja nicht klein, ist aber auf jeden Fall ziemlich viel Sand im Getriebe, der dann vor Ort, sage ich mal, verhindert, dass die Menschen wirklich eine durchgehende gute Gesundheit in einem Strang für sich kriegen. Ja, diese sich auch und müssen ständig dann dahinter selber dahinter herhängen und ja, und sich selbst drum bemühen, in diesem fragmentierten System zurechtzukommen.
Ja, ja, das ist so, das ist interessant, wenn man das von der Perspektive betrachtet, dass sozusagen die konzeptionelle und auch gedankliche Grundlage unseres Systems Absicherung ist und dass das System darauf ausgerichtet ist, also im Schadensfall sozusagen eine Absicherung zu haben, aber eben diese ganzen modernen Möglichkeiten, die wir heute haben, von Früherkennung, Prävention, Begleitung auch von Menschen, das sozusagen konzeptionell sind wir da alle, auch gerade mit digitalen Lösungen schon, aber das übersetzt sich natürlich überhaupt nicht in das System, weil die Menschen im System, du hast jetzt gerade Hausärztinnen und Hausärzte angesprochen, dafür im Moment noch gar kein Konzept haben, weil das überhaupt nicht ja Teil der Ausbildung ist, Teil des Setups ist. Also wir kommen eigentlich sozusagen aus einem Konstrukt, was für einen komplett anderen Use Case gedacht ist, als der, den wir eigentlich heute ermöglichen könnten. Und wir stecken irgendwie in diesem Konzept vor 100 Jahren fest. Und ihr sagt, es braucht eine Reform. Und was ich auch so spannend finde, ist, dass ihr auch sagt, es braucht sehr viel mehr Partizipation von Menschen im System. Also absolut. Von Bürgerinnen und Bürgern, von Communities. Und da gibt's ja total spannende Beispiele, wo wirklich Communities so auf hyperlokaler Ebene mit Gesundheitsversorgung und dann Leistungen übernehmen und wo das wunderbar klappt, so zum Beispiel aus den Niederlanden. Und wir brauchen sozusagen komplett andere Ansätze, die viel mehr auf der individuellen Ebene ansetzen. Und wir sind ja in Deutschland so organisiert, dass wir sehr viele Verbände haben, diese Strukturen haben, oder wo es sozusagen gar nicht so um die wirklichen Nutzerinnen und Nutzer geht und die Anwender, sondern halt eher so um die politische Interessenlage häufig. Und da zerfasern sich Themen. Wie kommt man denn aus so einem Dilemma raus in so einer Gesellschaft jetzt wie in Deutschland?
Ja, das ist, was ich denke, was wir versucht haben, mit Neustart zu bewirken, dass wir Lust machen und Mut machen, dass man vielleicht doch nochmal das angehen kann. Weil ich denke dann schon, dass die Menschen eigentlich auch alle Gesundheit wollen, ja, egal was sie auch noch für andere Interessen haben. Mhm. Ja, und diesen Mut zu haben, das heißt ja nicht, dass man dann mit seinen eigenen Interessen auf der Strecke bleibt. Das sage ich jetzt auch als Vertreterin des Pflegeverbandes, ja. Gute Pflege tut den Leuten gut, ne? Das ist klar, ne? Ich glaube auch, dass es, du sagtest Partizipation, das ist, glaube ich, aus unserem Gesellschaftsverständnis geboten, dass wir das machen. Aber das ist natürlich auch vor dem Hintergrund der ganzen digitalen Möglichkeiten, es ist eigentlich ein Muss geworden, ne? Ja, da noch tiefer einzusteigen und das dann dahin zu bekommen. Und es ist ja tatsächlich auch ein bisschen die Hoffnung damit verbunden, dass mit den digitalen Lösungen das gelingt, weil die liegen quer zu unserem Modell. Ne, auch die Sozialgesetzgebung, Sozialversicherung. Wir freuen uns alle, dass wir die guten Krankenversicherungen haben, dass das funktioniert. Aber man muss ja leider sagen, dass sie quer zu dem Ansatz liegen, Populations-Community-Management zu machen. Ne? Also die sind wieder zu individual ausgerichtet und dann aber nach Klein-Klein-Katalog. Also da bräuchte es auch Reformen. Aber ich zum Beispiel, ich träume wirklich davon, dass wir eine tolle EPA hätten, die nicht mit PDFs funktioniert, sondern mit smarten Datenformaten. Ja, die da sozusagen...
Also EPA, elektronische Patientenakte?
Genau, ja, genau. Ja. Die also wirklich auch die ganzen Informationen zur Person zusammenbringt, auch, sag ich mal, die dann auch die Person selber steuern kann. Ne? Ich wäre da nicht so, sage ich mal, sorgenvoll, dass dann nur der Arzt drauf gucken sollte, sondern, sage ich mal, der Arzt erfährt ja auch nur, was wir ihm mündlich sagen. Also der Anspruch, der kann es gar nicht sein. Und dass das der Kern, das Kernstück ist, was eigentlich eine wunderbare Versorgung nach dem Patientenfahrt ermöglichen würde. Und gleichzeitig, wenn wir gute Datenmodelle und die Verknüpfung dahinter bauen, könnte man auch ganz tolle Prävention, Gesundheitsförderung machen und vor allen Dingen unser System in Qualitätswettbewerb bringen, anstatt in einen Kostenwettbewerb oder in einen Gewinnwettbewerb oder was auch immer, ne?
Was ja auch wieder den Menschen zugutekommen würde. Ich finde das halt sehr interessant, weil wir ja schon, also du sagst ja im Prinzip, wir dürfen den Mut nicht verlieren. Ja, es ist total viel zerfasst, aber wir dürfen den Mut nicht verlieren und auch die Hoffnung nicht verlieren, dass das irgendwann kommt und klappt. Und wir sehen auch die EPA, das holpert gerade, aber es bewegt sich zumindest in die richtige Richtung. Es dauert alles länger als gedacht, einfach weil auch so viele Fehler passiert sind, aber es bewegt sich. Und jetzt haben wir heute den 24. März. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, seit 4 Wochen eine Kriegssituation in Europa. Wir haben eine riesen Flüchtlingsbewegung wieder nach Deutschland. Wir haben lauter Menschen, die in unser System kommen. Man sagt ja in der Wirtschaftswissenschaft Black Swan Event. Wir haben jetzt quasi das zweite Black Swan Event innerhalb von 3 Jahren. Davor die Pandemie. Und du hast schon gesagt, wir haben einen riesen Kostendruck im System. Und wir haben aber auch jetzt natürlich eine neue Regierung und auch ein neues Gesundheitsministerium. Und ich finde es gerade so interessant, weil heute habe ich in einem Newsletter gelesen, wie Lauterbach den Neustart verstolpert. Und ich frage mich halt, wenn man jetzt so auf die politische Ebene guckt, da tut sich jetzt gerade ja nicht so viel. Da ist hauptsächlich Pandemiemanagement. Mehr sieht man jetzt gerade nicht. Also man sieht jetzt nicht irgendwie einen Gesundheitsminister, der überall auftritt und sagt, das ist meine Vision fürs Gesundheitswesen. Da möchte ich hin. Wie kriegen wir das jetzt alle gemeinsam hin, diese Reformbewegungen, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind, jetzt nicht total wieder zunichte zu machen und diesen Drive beizubehalten?
Ja, ich meine, der Drive, da muss ich ja ein bisschen einhaken, weil der ist natürlich, bewegt sich was und geht was weiter, aber du musst auch gucken, auf welchen Gebieten. Ich muss leider für die Pflege sagen, da bewegt sich auch was, aber dummerweise in die andere Richtung. Da haben wir es mit Deprofessionalisierung zu tun, mit Personalausdünnung und all so unschönen Sachen. Also da müsste man so wirklich gegensteuern. Ne, und den Hebel richtig, richtig umlegen in die andere Richtung. Wir waren mal auf einem besseren Weg und das hat sich wirklich schlimm umgekehrt, muss man sagen. Also wir sind selber gespannt. Wir haben am Dienstag eine große Veranstaltung und am Ende haben wir Herrn Lauterbach eingeladen, seine Vision für die Pflege 2030 kundzutun. Wir sind sehr gespannt, was das beinhaltet. Was ist tatsächlich so? Im Moment ist Pandemiebekämpfung angesagt und man hört nicht so sehr viel, was jetzt in dem Bereich passieren soll, wobei ja auch Pflege da eine große Rolle spielt, ne?
Ja, lass uns gerne noch mal so ein bisschen über die Pflege sprechen, weil die Pflege ist ja eigentlich zentral für ein funktionierendes Gesundheitswesen. Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Deprofessionalisierung. Wir haben ja ein System, ich hatte einen Podcast schon mit Carla Eisel, die ist ja jetzt neue Vorständin an der Charité und ihr Thema ist Personal und aber auch insbesondere Pflege. Und da sprachen wir schon darüber, dass es ja wirklich einen Kulturwandel geben muss in der Pflege, in der Art, wie Pflege arbeitet. Was ist deine Vision für Pflege 2030? Also wie soll Pflege sich aufstellen? Und was mich natürlich auch besonders interessiert, ist, wie kann Digitalisierung vielleicht dabei helfen?
Also meine Vision für die Pflege 2030 ist vor allen Dingen, dass wir ein gutes Bild haben, dass die Bevölkerung eine echte Wertschätzung an der Stelle hat. Und dass sich da auch was geändert hat mit SGB V und SGB XI. Also, dass wir das in 2 verschiedenen Büchern haben, führt nämlich dazu, dass viele unter Pflege was ganz anderes verstehen und an Altenpflege ausschließlich denken. Ich als gelernte Krankenschwester sehe das ganze Bild. Ich sehe die Pflege im Krankenhaus.
Also, nur zu meinem Verständnis, Altenpflege ist SGB XI und alles andere wäre dann SGB V. Ja. Okay.
die ambulanten Pflegedienste changieren zwischen beiden. Ne? Mhm. Ja, und ich sehe das ganze Bild. Ich sehe die Gesundheit der Menschen und dann interessiert mich nicht, in welchem Sozialgesetzbuch das ist. Ich weiß aber, welche Rolle Pflege dabei spielt. Ja, im Krankenhaus sowie daheim im ambulanten Pflegedienst bis in die Langzeitpflege rein, wenn die Leute demenzkrank sind oder wo wir wirklich gut aufpassen müssen, dass sie nicht unnötig ins Krankenhaus brauchen, was leider viel zu oft passiert. Ja, also das gehört einfach mit dazu. Für mich ist das ein Bild. Das würde ich mir wünschen, wenn sich das durchsetzt. Würde mir auch wünschen, dass die Leute sich mehr trauen, daran zu denken, dass es also wirklich Beziehungs- und Emotionsarbeit ist und dass es eben nicht nur hands-on ist, sondern auch wirklich eine anspruchsvolle Begleitung in, sage ich mal, Momenten, die alle für uns schwer sind. Selbst wenn man, glaube ich, nur eine Kleinigkeit hat und die eins ins Krankenhaus führt, man hat ja doch Angst, wenn man da reingeht. Mhm. Und dann ist das wichtig, dass da jemand ist und einen begleitet. Ist auch jemand wichtig, dass einen jemand beraten kann und immer zur Seite steht. Ich glaube, das oder einem auch hilft, vielleicht die Dinge auch selber zu tun. Man muss ja nicht immer alles in andere Hände geben. Ne? Beratung wird eine zunehmend gute Rolle spielen, übrigens auch in der digitalen Welt. Ne? Das stelle ich mir vor und ich stelle mir vor, dass, ich meine, das Feld ist wahnsinnig breit. Ich habe jetzt schon einiges angesprochen. Entsprechend breit muss die Qualifizierung aufgestellt sein. Wir haben die Pflegeassistenzausbildung, da ist ein bisschen Wildwuchs, da wünsche ich mir Vereinheitlichung. Über wirklich eine gute, solide, generalistische Ausbildung, auch mit internationalem europäischen Anschluss in der Mitte und dann die Spezialisierung auch im akademischen Bereich und vor allen Dingen auch die neuen Rollen wie Community Health Nursing, dass wir echt mehr Gesundheit bekommen, dass solche Gesundheitszentrum nach dem Portmodell fliegen, das brauchen wir. Das stelle ich mir vor, dass wir das auch wirklich spürbar in der Breite haben. Und dann hätten wir viel gewonnen und ich glaube, dann wären wir auch wirklich, wirklich gut aufgestellt, für den demografischen Wandel, der dann richtig zuschnappt. Ne, mhm. Machen uns ja nicht so richtig die Vorstellung. Das ist nochmal ein neuer Tsunami, der auf uns zurollt. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass das Größte ist, was wir brauchen, damit die digitale Welt richtig zum Fliegen kommt. Ne, ja. Damit wir uns die auch richtig zunutze machen. Ne, ich will ja jetzt vor allen Dingen nicht zum Ausdruck bringen, dass das Digitale zuerst kommt, sondern ich glaube, wenn wir die Versorgung so umdrehen, dann können wir das Digitale am besten nutzen. Für uns, für Gesundheit.
Und also wie siehst du das? Weil ich finde es, also jedes Mal, wenn ich irgendwo irgendeinen persönlichen Touchpoint mit dem Gesundheitswesen habe, frage ich natürlich die Leute im System, was bedeutet Digitalisierung für sie? Und gerade so von Pflegekräften hört man oft, Digitalisierung hat eigentlich nur zu mehr Aufwand für mich persönlich geführt. Also das ist so das persönliche Wahrnehmen. Wie siehst du das gerade in der Pflege? Wir haben ja digitale Pflegeanwendungen, also sogenannte DPAs, die jetzt auch in die Anwendung kommen. Wir haben immer mehr, ja sagen wir auch, optimierte Prozesse durch Digitalisierung. Also man kann zum Beispiel bürokratische Arbeiten ja direkt vor Ort machen, wenn wir jetzt zum Beispiel Altenpflegedienste nehmen mit einem Tablet und muss nicht mehr alles händisch aufschreiben und hinterher eingeben. Also wir haben schon so einige Sachen, die auch angewendet werden. Wie siehst du da gerade den Stand und was braucht es, um wirklich auch so die Herzen der Leute zu gewinnen, dass die das auch gerne benutzen wollen?
Also ich glaube, dass es da so ist, wie du sagst. Mhm. Wir sind vorangekommen, wir haben schon Schritte hinter uns gebracht und vielleicht in einer Geschwindigkeit, die uns nicht den Eindruck verschafft, boah, wir sind schon richtig weit gekommen, sondern dass man eher auch den Eindruck hat, ja, wir stehen noch am Anfang oder so. Ich meine, ich glaube, von dem, was man sich perspektivisch auch vorstellen würde, stehen wir tatsächlich noch am Anfang und es ist Flickwerk. Mhm. Aber natürlich ist schon einiges da. Ich meine, was in der Pflege schon immer ein Thema war, die Usability muss stimmen, die muss sofort stimmen, ja, und nicht irgendwie, also 3-4 Mal Fehlermeldungen, schlecht, ne? Und ich weiß nun selber aus meiner Zeit in der Telemedizin, dass das gar nicht so leicht ist, das sofort hinzukriegen, dass alles picobello und perfekt läuft. Das ist nun auch, sage ich mal, Wunschdenken. Aber trotzdem, ich meine, man sieht ja auch im privaten Bereich schon super viele Anwendungen, die fliegen könnten. Erstmal wäre dringend natürlich, und es wird natürlich auch kommen, auch das ist wieder Schritt-für-Schritt-Arbeit, dass Pflege auch einen Zugang zur EPA hat, dass wir dann auch wirklich multiprofessionell arbeiten können da drin, dass alle die Informationen haben, die sie brauchen. Und ich frage mich immer zum Beispiel, weil immer so viel auch über die Dokumentation geklagt wird und ich das jetzt auch sehe, zum Teil in der Gremienarbeit, dass es auch immer noch so gemacht wird, also doppelt. Auf der einen Seite wird schon digital irgendwo dokumentiert und auf der anderen Seite noch handschriftlich. Ich denke mir immer, warum kann Alexa nicht dokumentieren, ja? Mhm. Warum kann ich nicht sagen, Alexa, schreib auf oder irgendwie anders? Du könnt ja, also ich sag mal, bestenfalls könntest du sogar selber das beobachten und in die virtuelle Akte reinschreiben. Ja.
Ja.
Ich weiß, da kriegen wir andere Themen mit Beobachtung und Rundumschau. Also das sind natürlich diese Schutzprobleme, die man da auch noch in den Griff bekommen muss, ja. Aber eigentlich finde ich das eine coole Sache an der Stelle, wenn man das machen könnte.
Das, wenn du jetzt gerade zum Beispiel Alexa ansprichst, ne, weil Alexa ist ja ein Produkt von Amazon. Amazon ist eine der großen 5 Tech-Firmen, die ja sich wirklich eine Monopolstellung ja fast schon aufgebaut hat in vielen Bereichen. Und das ist ja auch die große Angst der Akteure im Gesundheitswesen in Deutschland, dass diese großen Tech-Unternehmen ins Gesundheitswesen kommen und genau das machen. Und das, was du jetzt beschreibst, also ein Alexa, was eine Pflegedokumentation macht, ja, das würde ja wahrscheinlich jeder benutzen, weil es einfach total einfach zu nutzen wäre. Und ich glaube, weil du sagst ja jetzt, hast du auch gesagt eingangs, du wünschst dir eine elektronische Patientenakte, die funktioniert. Und ich sehe jetzt auch gerade schon wieder neue Gründer, die auf dieses Thema gehen, obwohl wir ja eigentlich was haben, was die Gematik gerade baut. Und meine Theorie ist, dass irgendwann diese Lösungen einfach da sein werden mit super guter Usability von irgendeinem Unternehmen, das die baut und das dann mit Geld zugeschmissen wird, wie jetzt gerade DrNIP. Die haben jetzt 500 Millionen, um ihr Terminbuchungssystem und ihre neue Praxissoftware dann auszurollen. Und dann wird sich das eben einfach durchsetzen und dann werden das neue Akteure sein, die vielleicht gar nicht wissen, dass es diese ganzen Gremien und regulatorischen Hürden gibt und die es dann einfach machen. Und dann wird es eine Abstimmung mit den Füßen geben. Das ist so ein bisschen meine These dazu.
Ja, und die ist spannend. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Neustartthema, dass man, sage ich mal, auch sich nochmal besinnen muss, was das bedeutet, wenn man eine Paragraphenkomplexität, sage ich mal, entwickelt und rangeschafft hat, sage ich mal, gar nicht ja absichtlich, aber weil man immer versucht hat zu verbessern, die einen dann in den Dschungel bringt, den man nicht mehr beherrschen kann. Und dann kann, ob das so passiert tatsächlich, darf man gespannt sein. Ich meine, wenn ich sage Alexa, da meine ich das natürlich sinnbildlich, sage damit nicht, dass man die Amazon-Anwendung nutzen sollte. Ich glaube auch, dass wir tatsächlich sowas wie den European Data Space brauchen, damit das fliegt, weil wir, glaube ich, weder wirklich gut mit dem amerikanischen und mit dem chinesischen Modell leben können, sondern unser eigenes brauchen an der Stelle. Aber sowas in der Art, ne, das ist klar. Und ich glaube natürlich, also dafür sind auch die Firmen, glaube ich, sehr daran interessiert, solche Lösungen zu produzieren. Ne? Ich meine, ich nehme an, das kannst du viel besser sagen als Start-up-Chefin und Erfahrene in dem Bereich, dass sowas auch dann einfach passiert. Und die Frage ist, kann man das nicht auch dann möglicherweise in, es ist ja nicht unbedingt, wir müssen ja nicht den harten Widerspruch machen, das ist die Wirtschaft und das ist jetzt der regulierte Bereich. Da gibt es ja durchaus auch Zwischenschritte. Also das haben wir ja auch in Neustadt gelernt. Ich fand ganz spannend, was der Professor Hafen da immer propagiert, auch diese Datengenossenschaften. Ja, damit könnte man echt viel machen, auch sage ich mal gerade für die seltenen Erkrankungen, die wir haben, dass daraus was wird. Also die sind ja geradezu auch auf angewiesen, dass man Daten zusammenschmeißt und dann nicht mehr so selten ist, ja. Also da würde auch viel für uns drin stecken im Genossenschaftsmodell. Dann kann ich mir auch meine Schutzstufen vielleicht einfacher einstellen, als wenn ich es jetzt bei jedem Cookie-Click laut europäischer Schutzverordnung machen muss, was ich überhaupt nicht übersehe und was damit für uns alle als sinnlos erscheint. Aber solche Datengenossenschaften könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Dann könnte ich auswählen vielleicht zwischen 5 unterschiedlichen Modellen und dann sind dafür Verantwortliche, die das aushandeln, das Modell, und dem schließe ich mich dann an, also die Parteien halt.
Ich finde das ist ein total interessanten Aspekt, weil eigentlich haben wir jetzt ja 2 Aspekte. Das eine sind so Tech-Unternehmen, Start-ups etc., die einfach Tatsachen schaffen, die Angebote bauen und etwas anbieten, wo man jetzt aus dem System heraus denken würde, okay, das geht doch nicht. Also Beispiel Telemedizin ist ein super Beispiel. Da hat die Regulatorik ja jetzt nachgezogen. Das zweite, und das ist mir auch bei der Lektüre eures sehr empfehlenswerten Buches dann aufgefallen, dass es sehr viel um Community geht. Und Ich habe gestern über das Thema nachgedacht. Wir haben uns beide gestern auf einer Veranstaltung zufällig getroffen von HMM. Und da war jemand von krisenchat.de. Das ist so ein total niedrigschwelliger Chat über WhatsApp, Telegram. Das ist eine GmbH, also gemeinnützige GmbH, die das macht. Und die bieten Teenagern und Kindern und Jugendlichen quasi psychologische Hilfe an. Ganz niedrigschwellig über Chat. Das kommt aus diesen Gedanken dieses Jugendkrisentelefons, aber kein Jugendlicher heutzutage nimmt ein Telefon in Hörer in die Hand. Also die wissen gar nicht mehr, was das ist. Ja, die schicken sich Sprachnachrichten oder irgendwie Discord oder Telegram oder WhatsApp. Ja, so, und die haben jetzt im Zuge der Ukraine-Krise total schnell eine ukrainische Version und auch russischsprachige Version gelauncht, um niedrigschwellig zu unterstützen. Und man sieht echt an allen Ecken und Enden diese community-driven Lösungen. Also jetzt auch gerade in der Krise, in der wir aktuell sind, entsteht sowas in Windeseile. Und ich frage mich, wenn man sich jetzt auf der einen Seite anguckt, wir haben diese Tech-Firmen, das ganze Geld, was ins System kommt, ja, mit Gewinnabzielungsabsicht. Aber dann haben wir auf der anderen Seite das private Engagement, jetzt gerade in solchen Black Swan-Events. Dann müsste man das doch jetzt eigentlich nehmen und gucken, wie kann man daraus ja wirklich eigentlich neue Ansätze dauerhaft irgendwie in das Gesundheitswesen implementieren. Also aus diesen ja community-driven Lösungen, die gerade entstehen.
Ja, das wäre, also jetzt mal Discord und so, ich kenne das alles noch gar nicht, dafür bin ich wahrscheinlich schon zu fortgeschritten im Leben. Ich denke schon, dass es da Möglichkeiten gibt, aber man muss dann, glaube ich, auch wirklich den Mut haben, vielleicht auch mal was aus dem Dschungel rauszunehmen, damit das einen neuen Platz hat. Ich glaube, das wird es ja nicht einfach so verdrängen. Auf der anderen Seite kann ja auch viel einfach auch ersetzt werden. Wir sind einfach, glaube ich, manchmal zeitlich nicht schnell genug und das nervt. Ich sag ja, also warum so, Pflege ist noch nicht, hat noch nicht einen Zugang zur EPA, ja? Und damit wird es eigentlich noch aufwendiger und eine Zeit lang Doppeldokumentation. Also ich habe, als ich in der Impfkabine mit einer Gynäkologin gearbeitet habe, da vor anderthalb Jahren, die sagte mir, ich muss jetzt doppelt dokumentieren, also elektronisch und Print für die Hebammen, die eben noch nicht angeschlossen sind. So, ne? Und ich glaube, da könnten wir eigentlich viel schneller sein. Und ich frage mich, ob da nicht solche Sachen auch mit reinpassen. Und ich glaube auch, dass die Community-Lösungen extrem gut sind in diesen Bereichen, die nicht im engeren, also zumindest nicht in unserem jetzigen engeren Verständnis sind von Gesundheitsversorgung, nicht alles, was Gesundheitsförderung und Prävention ist, wo wir auch eigentlich einen ziemlichen Nachholbedarf haben, das aber miteinander zu fusionieren mit der Gesundheitsversorgung. Es ist ja nicht so, dass wir nicht gute Gesundheitsförderung hätten, auch in den Betrieben oder auch Präventionsleistungen. Aber das hängt so ein bisschen beliebig nebeneinander, ne? Und ob jetzt wirklich ein chronisch Kranker so zu seiner Präventionsleistung kommt, ist ein bisschen Glückssache. Und ich glaube, da könnten wir noch viel, viel mehr Community-Arbeit betreiben. Gerade auch, weil du das sagst, also diese Anwendung für die Kids. Ich glaube, sowas wäre natürlich auch für die Menschen mit seltenen Erkrankungen toll, weil die ja meistens voneinander weit weg wohnen. Und da schafft Digitalisierung natürlich eine ungeheure Nähe. Ganz abgesehen davon haben ja auch zum Teil chronisch Kranke, die Diabetiker, die haben ja sozusagen das Credo auch zum Teil ausgerufen, wir können nicht so lange warten, bis ihr mal um die Ecke kommt mit einer guten Digitalisierung. Wir machen das jetzt, ne? Und haben programmieren lassen.
Richtig, und eigene Lösungen entwickelt.
Genau.
Und dann stellt sich aber natürlich auch die Frage, und das finde ich eben spannend, weil wir haben natürlich auf der einen Seite diesen ganzen unternehmerischen Druck, der hat aber immer eine Erwartung für Return on Investment, ja. Und wenn wir uns jetzt das ganze Beispiel DIGA angucken, also digitale Gesundheitsanwendungen, dann sieht man, okay, da sind sehr viel risikokapitalfinanzierte Unternehmen gerade drin. Aber es dauert doch alles viel länger. Und ich vermute, dass deren schöne Hockeystick-Excel-Sheets mit den Umsätzen, die sie jetzt ganz schnell dann erzielen, dass die sich so vielleicht gar nicht bewahrheiten, ja. Und das ist so ein bisschen die Frage, also weil braucht es neben diesen unternehmerisch getriebenen Lösungen auch noch andere Lösungen dann aus den Communities selber heraus und wie könnte man das halt wirklich strukturiert auch nutzen für Innovation? Und deswegen dieser Gedanke von zum Beispiel Datengenossenschaften ist ja auch ein super spannender Gedanke, der ja aus einer ganz anderen Ecke kommt. Ja, der kommt ja nicht daher, ich baue ein Unternehmen, das ganz viel Daten generiert und das ist dann mein Geschäftsmodell, diese Daten und diese Erkenntnisse hinter diesen Daten dann irgendwann zu verkaufen.
Also der kommt aus dem Gedanken von Afrika eigentlich, die ja, die haben, sage ich mal, anders ausgerüstet, die Smartphones haben und dann ihre Daten darüber zur Verfügung stellen. Warum sollten auch die nicht einen Gewinn dafür haben? Warum soll ich nicht einen Gegenwert für meine Datengabe kriegen? Und das kann es natürlich über solche Modelle dann auch überhaupt machen. Ich bin übrigens, ich glaube es auch, weil dieser Antagonismus von Regulation und Unternehmen. Ich fand auch das Modell in Estland relativ überzeugend, wo sozusagen das große Modell und die Datensicherheit also von der staatlichen Seite zur Verfügung gestellt wird mit der großen X-Road, die Datenautobahn und auch die Sicherheitskonzepte, was man dann so hört. Und der unternehmerische Part dann über, sage ich mal, die lauter Apps-Entwicklung und die einzelnen Applikationen und Anwendungen, die die Firmen dann da drauf fropfen, entsteht. Das fand ich sehr einleuchtend. Damit kannst du eigentlich das eine mit dem anderen ganz gut kombinieren. Du kannst eine bestimmte Absicht verfolgen für deine Bevölkerung und da weiterkommen, aber du regulierst deswegen nicht alles und lässt immer noch Freiraum auch für kreatives Unternehmertum.
Ja, genau. Und das brauchen wir ja irgendwo auch, klar. Eigentlich ja beides, also ein Zusammenspiel aus beiden. Aber wenn sagen wir, das Pendel nur in die eine oder andere Richtung schlägt, dann wird's, glaube ich, schwierig. Also das finde ich einen total spannenden Gedanken. Und ich möchte noch mal ein Thema aufgreifen, weil also es gibt ein Thema, über das ich mir gerade total viel Gedanken gemacht habe. Und dann habe ich ein Buch ausgeschlagen und habe dazu was gefunden. Und es hat mich total begeistert, weil ich gerade tatsächlich an einem Vortragskonzept gearbeitet habe dazu. Also ich komme ja aus der Digitalwirtschaft. Und im E-Commerce zum Beispiel hat man ganz genaue Profile von Menschen und was die interessieren könnte. Also man kann, weiß nicht, wenn man jetzt Social Media nimmt als Beispiel, kann man da total genau targeten, wen man erreichen möchte. Also ob man Hundebesitzer, die in einem städtischen Umfeld leben, über 45 sind und sich für Fitness interessieren oder so, ja. Das kann man total genau targeten. Im Gesundheitswesen machen wir, finde ich, viel zu wenig davon. Wir sprechen immer von dem Pflegefachpersonal, wir sprechen von den Ärzten, wir sprechen von dem Patienten, der Patientin. Und wir reden eigentlich nie davon, was verbirgt sich dahinter. Und so, ich hole noch mal ganz kurz aus, weil was ich so häufig höre, gerade wenn es um Prävention geht oder auch so um so digitale Therapiebegleitung, die Leuten zum Beispiel bei Lebensstilintervention helfen soll, dann habe ich immer total oft gehört, ja, wieso soll ich das denn Patienten empfehlen? Die machen das doch eh nicht. Die meisten, die machen das doch nicht. Und dann habe ich dann neulich mal drüber nachgedacht und dachte, ja, das kann sein, dass das viele nicht machen, aber eigentlich müsste man das segmentieren, man müsste da hinkommen, dass man genau versteht, mit was für einer Person hat man gerade zu tun, was ist die Interessenlage, ist die dafür offen, ja oder nein, wie kann man der helfen? Ja, und das machen wir eigentlich viel zu wenig im Gesundheitswesen, dass wir wirklich versuchen zu verstehen, welche Menschen können wir mit was erreichen, und welche Menschen können wir vielleicht damit nicht erreichen? Und da hattet ihr ein schönes Kapitel, ich weiß gar nicht, wie es hieß, aber es ging um diese Patientenprofile, glaube ich. Das Patiententypologien, so hieß das. Und ja, ich finde diese Frage total interessant. Müssen wir da hinkommen, wirklich viel stärker auf einzelne Nutzerinteressen zu gucken?
Ja, ob es Nutzerinteressen sind, sei dahingestellt, dass das die richtige Bezeichnung ist. Aber ja, wie würdest ich meine, das Phänomen, das ist sozusagen, damit haben wir uns, als ich auch in der Telemedizin war, was jetzt auch schon mehr als 10 Jahre her ist, genau damit haben wir uns rumgeschlagen. Wie viel erreichen wir eigentlich? Ja, weil es da ja auch um chronische Erkrankung und Lebensstilabhängigkeit ging, noch ein bisschen gröber als jetzt mit dem Targeting-Modell. Aber die Frage, wie viel schaffen wir? Erstmal muss man sagen, wenn man schon mal alle die abholt, die durchaus sich ändern. Ich glaube, das machen viele. Wir alle, sage ich mal, haben, glaube ich, gelernt, ein bisschen gesünder zu leben, auf unsere Ernährung zu achten und auch uns zu bewegen, auch wenn wir jetzt nicht alles beherzigen und dann doch eben mal gerne die Schokolade und was weiß ich, ne? Aber das hilft schon stückchensweise. Und dann gibt's auch durchaus auch schon aus der analogen Welt ja die Ansätze zu schauen, wie erreiche ich denn immer noch besser diejenigen, die nicht so aufgeschlossen sind in der ersten Reihe. Ich glaube auch, dass wir so insgesamt als, sag mal, fortentwickelte Gesellschaft oder was wir auch immer da sind, uns sehr wenig um solche Fragen, viel zu wenig gekümmert haben. Wenn man mal die Verhältnisse sieht, was wir alles, was wir uns bemüht haben, zum Mond zu fliegen, fantastische Autos zu haben, die jetzt zig Sensoren in sich haben und also den Scheibenwischer auch noch leise machen und das Lenkrad beheizen. Ich will nur sagen, also da haben wir ganz viel investiert, weil es da eben auch ein Kaufinteresse gibt. Aber wir haben ja vergleichsweise wenig investiert in auch die Beforschung und auch Erprobung. Wie kann man Menschen für manche Sachen öffnen? Dann gibt es auch diesen Nudging-Ansatz neu. Da können die ganzen digitalen Anwendungen, ist ja immer noch unsere Hoffnung, dass die helfen dabei. Ich meine, das Weight Watchers funktioniert ja, ne? Und das funktioniert auch in der digitalen Übersetzung. Ne?
Ja, klar.
Und davon haben wir viel zu wenig. Ich sag sogar, wir haben viel zu wenig investiert, wie wir unsere Konflikte lösen. Vielleicht müsste man dann sowas wie die Ukraine, vielleicht würde sowas gar nicht entstehen. Also so ein bisschen persönliche Überzeugung, dass ich finde, dass wir viel zu blind sind und meinen, also da können wir weiterleben wie in der Steinzeit. Ne? Anstatt auch da Entwicklung reinzustecken und da wirklich auch zu investieren, ne? damit wir besser zusammenleben können.
Ja, also ich finde das extrem spannend, weil ich glaube, das ist wird eine Schlüsselqualifikation sein. Und wenn man so draufschaut auf das gesamte Gesundheitswesen und überlegt, was sind das für Typologien, mit denen man zu tun hat? Und das müssen ja nicht nur Patientinnen und Patienten sein, sondern das können auch Ärzte sein oder Pflegekräfte oder sonst wer. Dann weiß man einfach, okay, manche kann man vielleicht jetzt auch mit Innovation nicht erreichen, weil die sind einfach nicht offen von der Persönlichkeit und die wollen ihre Routine machen, die warten erstmal ab, bis es alle anderen implementiert haben und dann nimmt es auch sehr viel Druck raus, sich an so einer Front sozusagen zu verkämpfen, wo man gar keine Chance hat und das muss einem aber klar sein, ja, man muss es eigentlich so segmentieren, man braucht diese Methoden und ich glaube, so in der Gänze des Gesundheitswesens da jetzt auch hinzukommen zu diesem Verständnis, das wäre schon auch relevant, um diesen Kulturwandel, vor dem wir halt stehen, durch Digitalisierung, aber auch durch die Veränderungen, die jetzt einfach anstehen. Und die
personalisierte Medizin ist dasselbe Prinzip, ne? Dass man einfach nochmal feiner hinguckt, rausfindet, wie auch immer, unter die Lupe, Mikroskop legt, wie die Leute jetzt individuell gestrickt sind, um genau auch zielgenauer entsprechende Veränderung herbeizuführen. Ich meine, dass wir da auch noch große ethische Fragen haben, ist unbenommen. Gerade wenn wir jetzt sehen, das ist kein Automatismus, dass wir uns in die gute Richtung weiterentwickeln. Ich glaube, die Ernüchterung haben wir seit wenigen Wochen also massiv. Ne? Und da muss man sicherlich auch noch mal drüber nachdenken und dran arbeiten. Vielleicht setzt das aber auch jetzt ein, dass wir auch insgesamt einen verantwortungsvolleren Umgang damit haben. Mhm.
Ja, genau. Und die Sachen einfach nicht zu machen, das bringt auch nichts, denn dann machen sie halt irgendwelche anderen Leute und vielleicht irgendwelche anderen Länder. Und dann stehen wir halt hinterher vor vollendeten Tatsachen und das will ja auch keiner.
Ja, und ich meine, das habe ich ja gesagt eingangs, mit der Pflege ist es halt so, da haben wir durchaus Rückschritte gemacht. Das passiert leider auch, ne? Das muss man sehen. Ne?
Ja.
Im Moment sind wir noch sehr unterwegs in einem Modell, auch da sind die Menschen unterschiedlich. Also es gibt ja, glaube ich, jetzt ganz viele Strömungen, jetzt auch gerade die Fridays for Future, die sich für eine bestimmte Lebensbejahung einsetzen, Planeten und so weiter, oder auch überhaupt, sage ich mal, wo man sich um existenzielle Fragen kümmert. Und dann scheint es irgendwie breite, also Gruppen zu geben, die sich mehr oder weniger nur für Äußerlichkeiten interessieren und. Ne? Es ist halt auch ein buntes Miteinander. Auf der anderen Seite, ich denke immer schon noch, wir haben so ein paar menschliche Grundkategorien. Da müssen wir uns manchmal vielleicht auch trauen, die zuzugeben und auch wahrzunehmen.
Ja. Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Bernadette. Das war jetzt ein, sagen wir, bunter Ritt durch 1000 Themen. Technisch, aber ich meine, gut, das ist es ja auch, ne? Also, ja, es ist wenn du jetzt eine Initiative startest unter dem Riesentitel Neustart, ist auch klar, dass das viele Themen umfasst. Ich kann das auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich wünsche dir total viel Erfolg. Ich bin sehr gespannt. Ich werde dich auf jeden Fall fragen, was Herr Lauterbach für eine Vision hat zur Pflege 2030. Das interessiert mich auch sehr. Ja, ich kann jedem nur euer Buch quasi ans Herz legen und eure Initiative. Und da gibt's viel Inspiration, finde ich. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass ich heute dich ausfragen durfte. Danke, Bernadette.
Ja, vielen Dank, Inga, für dein Interesse. Hat mich sehr gefreut.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.